Ich beantworte diese Frage direkt mal, die oben steht, mit: Heute ist ein trauriger Tag. Als ich mich so in die Recherche für dieses Thema begeben habe, da habe ich viel Trauer gefunden, wo in vielen Gemeinden gesagt wurde, dass heute Palmsonntag ein Tag der Trauer ist. Ein Tag, wo man wirklich weinen kann. Und es kam irgendwie so ein ganz bedrückendes Gefühl in mir hoch und ich wusste gar nicht so wirklich warum. Weil eigentlich, so wie Jette uns erzählt hat, war das doch was Tolles. Jesus zieht in Jerusalem ein, alle schreien Hosianna und loben ihn. Für mich war das als Kind immer ein sehr schönes Bild. Aber lass uns doch vielleicht mal reingucken in den Text, den ich heute mitgebracht habe, warum heute ein trauriger Tag sein könnte. Ich lese aus Lukas 19, Vers 28 bis 44. Nachdem er das erzählt hatte, setzte Jesus seinen Weg nach Jerusalem fort. Als er in die Nähe von Bethphage und Bethanien am Ölberg kam, schickte er zwei seiner Jünger mit dem Auftrag los: Geht in das Dorf dort drüben. Gleich, wenn ihr hineingeht, werdet ihr ein Fohlen angebunden finden, auf dem noch nie jemand geritten ist. Bindet es los und bringt es her. Wenn jemand fragt, warum ihr es losbindet, sagt einfach: Der Herr braucht es. Die beiden machten sich auf den Weg und fanden alles so, wie Jesus es ihnen beschrieben hatte. Als sie das Fohlen losmachten, fragten die Leute, denen es gehörte: Warum bindet ihr das Tier los? Der Herr braucht es, antworteten sie. Dann brachten sie das Jungtier zu Jesus, warfen ihre Mäntel darüber und ließen Jesus aufsteigen. Während er so seinen Weg fortsetzte, breiteten andere ihre Mäntel auf dem Weg aus. Als Jesus an die Stelle kam, wo der Weg vom Ölberg in die Stadt hinabführte, brach die ganze Menge der Jünger in Freudenrufe aus. Sie lobten Gott mit lauter Stimme für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Gepriesen sei der König, der kommt im Namen des Herrn. Frieden dem, der im Himmel ist. Ehre dem, der in der Höhe wohnt. Da riefen ihm einige Pharisäer aus der Menge zu: Rabbi, bring deine Jünger doch zur Vernunft. Doch er erwiderte: Ich sage euch, würden sie schweigen, dann würden die Steine schreien. Als er näher kam und die Stadt vor sich liegen sah, weinte er über sie und sagte: Wenn du wenigstens heute noch erkennen würdest, was dir den Frieden bringt. Doch du bist blind dafür. Es kommt für dich eine Zeit, da werden deine Feinde einen Wall um dich bauen. Sie werden dich belagern und dich von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich und deine Bewohner niederwerfen. Und in der ganzen Stadt keinen Stein mehr auf dem anderen lassen, weil du die Gelegenheit, in der Gott dich besuchte, verpasst hast. Erstmal ganz schön viel Text so für den Anfang. Und deswegen möchte ich, dass wir uns jetzt gerade am Anfang erstmal angucken, wo befinden wir uns, wo sind wir gerade, was ist eigentlich passiert und wer handelt hier. Und direkt im ersten Vers sehen wir, dass Jesus seine Reise nach Jerusalem fortsetzt. Das heißt, dass ja irgendwas davor passiert. Diese Reise hat ja nicht dort angefangen, sondern er hat sie fortgesetzt. Was wir in Johannes 11 lesen können, ist, dass Jesus kurz davor Lazarus von den Toten auferstehen lassen hat. In Bethanien, quasi da, wo wir gerade herkommen. Sehr wahrscheinlich kam eine große Menge von den Leuten, die sich jetzt hier bei Jesus befindet, mit ihm mit, weil sie diese Wunder gesehen haben, weil sie erkannt haben, da ist jemand, der hat was Besonderes. Aber außerdem kamen viele Pilger auch nach Jerusalem, denn es war die Zeit des Passafestes. Und da es üblich war, zogen alle nach Jerusalem. Wir wissen also jetzt, wer Jesus gefolgt war, wer diese Menge war, warum vielleicht manche Menschen ihm gefolgt waren. Und wir wissen, wo er vor diesen Ereignissen war. Aber jetzt stellt sich mir die Frage, er setzt die Reise ja fort. Wohin möchte er überhaupt? Was ist sein Ziel? Weil wenn man eine Reise fortsetzt, geht man in eine Richtung mit einem ganz bestimmten Ziel. Wenn wir uns das ganze Lukas-Evangelium mal so angucken, im großen Überblick und so ein bisschen rauszoomen, dann sehen wir, dass Jesus am Anfang einfach in unseren Augen vielleicht planlos herumzog und Wunder getan hat, gelehrt hat und für die Menschen da war. Doch dann, ab Lukas 9, Vers 51, ändert sich was, fast schon drastisch. Als die Zeit näher rückte, in der Jesus in den Himmel zurückkehren sollte, machte er sich entschlossen auf den Weg nach Jerusalem. Plötzlich dreht Jesus seinen Blick in die Richtung Jerusalem und geht ganz entschlossen in die Richtung. Das heißt, wir befinden uns auf einer lang geplanten Reise und es war Jesu Plan, nach Jerusalem zu gehen. Und diese Reise dauerte schon etwa 9 Monate. Aber wo befinden wir uns jetzt? Wir wissen, wo wir uns davor befunden haben, wir wissen, wo wir hingehen, aber wo sind wir genau jetzt? Weil Einzug nach Jerusalem, ja, wir sind in Jerusalem sehr wahrscheinlich, aber tatsächlich nicht. In Vers 37 sehen wir, dass wir uns nicht in Jerusalem befinden, sondern kurz davor, am Abhang des Ölbergs. Das heißt, in unserem ganzen Text, kann ich euch jetzt schon sagen, befinden wir uns nie in Jerusalem, immer kurz davor. Was tut Jesus davor? Er fordert seine Jünger auf, ein noch nie gerittenes Eselsfohlen für ihn zu holen. Aber er beschreibt ihnen ganz genau, wo es sich befindet und sagt ihnen, was sie tun sollen. Vielleicht ja genau als Zeichen, dass ein neues Kapitel beginnt. Wenn er in Jerusalem einzieht, dann startet etwas Neues. Es gehört wohl zu Jesu Plan, wenn er keine Widerworte bekommt, wenn er nach dem Esel fragt. Okay, wir wissen jetzt, wo wir sind. Wir wissen, wer alles dabei ist, wo wir hinwollen, wo wir davor waren. Aber was will Jesus überhaupt in Jerusalem? Was ist sein Ziel? Wir wissen, dass es irgendeine große Bedeutung hat und irgendwie alles so ineinander verknüpft ist. Aber was genau sein Ziel ist, das finden wir jetzt im ersten Punkt heraus. Meinen ersten Punkt habe ich überschrieben, warum heute ein schöner Tag ist. Wir lesen weiter die Verse 35 bis 38. Dann brachten sie das Jungtier zu Jesus, warfen ihre Mäntel darüber und ließen Jesus aufsteigen. Während er so seinen Weg fortsetzte, breiteten andere ihre Mäntel auf dem Weg aus. Als Jesus an die Stelle kam, wo der Weg vom Ölberg in die Stadt hinabführte, brach die ganze Menge der Jünger in Freudenrufe aus. Sie lobten Gott mit lauter Stimme für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Gepriesen sei der König, der kommt im Namen des Herrn. Friede dem, der im Himmel ist, Ehre dem, der in der Höhe wohnt. Jesus der König. Aber wer ist Jesus eigentlich für ein König? Ein Esel, Kleider als Sattel, Palmblätter voller Demut kommt er da eingeritten. Für mich ist das irgendwie kein König. Irgendwie ist das doch, weiß nicht, zu wenig? Ich nehme euch mal mit, wie ich mir einen König vorstelle. Die Leute jubeln, er reitet auf einem weißen, muskulösen Pferd ein, trägt eine Krone, die wer weiß wie viel kostet. Wir wissen, dass er zu Hause auf einem riesen Thron sitzt. Er hat einen Umhang, seine Kleidung ist edel und er strahlt Stärke und Dominanz aus. Er strahlt eine gewisse Macht aus. Aber er sorgt auch für Frieden im Land. Ein König ist für mich einer, der deine Umstände irgendwie als Volk so gemütlich wie möglich macht und dafür sorgt, dass Gerechtigkeit herrscht. Also für mich hört sich das ganz gut an. Aber wenn wir uns jetzt Schritt für Schritt vielleicht Jesus Erscheinungsbild angucken und mal gucken, wer er wirklich ist und wie er gelobt wird, dann sehen wir vielleicht, was sein Ziel in Jerusalem war und warum Jesus vielleicht doch ein guter König ist, obwohl er nicht in unser westliches Königsbild passt. Was natürlich als erstes direkt auffällt, ist der junge Esel. Ein erstmal komisches Bild für einen König. Man stellt sich sonst ein weißes Pferd vor oder für mich ist auch ein schwarz, aber es ist so richtig muskulös. Warum ist jetzt ein Esel hier, so ein kleiner, schwacher Esel? Und da gibt es eine passende Stelle in Sacharja 9, Vers 9. Freue dich, du Zionsstadt. Jubelt laut, ihr Leute von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht vor Gott und er bringt die Rettung. Er ist demütig und reitet auf einem Fohlen, dem männlichen Jungtier einer Eselin. Wir sehen hier ganz klar, dass schon Jahre vor dem Ereignis im Alten Testament vorhergesagt wird, dass Jerusalem einen König bekommt, der auf einem Esel eingeritten kommt. Aber für was steht ein Esel denn so? Weil irgendeinen Grund muss es ja haben, dass es ein Esel ist. Und wenn wir uns so die Geschichte angucken, dann sehen wir, dass ein Esel oft für Frieden stand. Wenn ein König, okay, wir stellen uns das jetzt mal alle vor, wir sind irgendwo in der Stadt und plötzlich kommt ein König eingeritten mit einem Pferd und seinem Heer hinterher, ist ein bisschen angsteinflößend auch. Mir zumindest vermittelt es direkt das Gefühl, dass irgendwie Krieg steht in der Luft, ein Konflikt, der König muss mit all seinen Mitteln irgendwas tun, dass die Lage jetzt besser wird. Aber ein Esel stand oft dafür, wenn ein König kam und einen Friedensvertrag unterschreiben wollte. Macht für mich mehr Sinn. Wenn jemand auf einem Esel eingeritten kommt, ein König zeigt das für mich Demut. Es zeigt mir, dass er vielleicht Frieden will und keinen Krieg. Die Kleidung als Sattel, das Hochheben Jesu als Thron und das Aufnehmen Jesu durch einen heute typischen, vielleicht roten Teppich, unsere Palmzweige und die Kleidung, spiegeln doch irgendwie einen klassischen König wider. Vielleicht nicht auf unsere Art, wie wir es uns denken, aber es sind doch ganz klar Anzeichen eines Königs. Ich meine, es wird ja auch der Grund sein, warum er gepriesen wird. Die Wunder, die Zeit davor, wo er lehrt und heilt, er kommt den Menschen ganz nah. Und zum Schluss kommt der Höhepunkt, er lässt Lazarus von den Toten auferstehen. Wir haben das jetzt alles so ein bisschen im Hinterkopf. Und haben festgestellt, dass Jesus auf jeden Fall Züge von einem König hat. Vielleicht nicht unsere klassischen, aber wir wissen, okay, irgendwie hat es einen Grund, dass er als König gefeiert wird. Jetzt bin ich einen Schritt weiter gegangen und habe mich gefragt, was erwarte ich von einem König am meisten? Was erwarten wir von unserer Regierung vielleicht am meisten? Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass es Frieden ist. Irgendwie wünscht sich doch jeder in uns Frieden. Einfach, dass die Umstände ganz entspannt sind, dass kein Krieg ist. Aber was tut ein König, um Frieden zu schaffen? Beziehungsweise wie entstehen überhaupt Kriege oder Konflikte? Ich habe uns mal eine Google-Definition mitgebracht. Die Jugendlichen wissen, dass ich die liebe. Konflikte entstehen, wenn gegensätzliche, nicht miteinander vereinbare Ziele, Interessen, Bedürfnisse und Werthaltung zusammenstoßen. Konflikte sind permanenter Bestandteil menschlichen Zusammenlebens. Was macht also ein König? Er verbindet die nicht miteinander vereinbaren Ziele. Er setzt ein Gesetz. Ein König erlässt ein Gesetz, um Frieden zu wahren. Aber wenn du es nicht hältst, dann wirst du vielleicht verfolgt oder gefangen genommen. Oder sonstige Sachen geschahen mit dir. Gerade wenn man in der Geschichte zurückguckt, war es auch oft nicht so schön. Aber wenn es diese Gesetze nicht gab, gab es ja auch keinen Grund, sich daran zu halten. Wenn du zum Beispiel es eilig hast, morgens zur Arbeit zu kommen und mit dem Auto ein bisschen schneller fährst als sonst und geblitzt wirst, dann gibt es das Gesetz, dass du Strafe zahlen musst dafür. Es hat eine Folge, eine Konsequenz. Genauso ist es, wenn du deine Steuererklärung vielleicht nicht machst, dann gibt es auch eine Strafe dafür. Auch die Juden hatten hier einen Konflikt. Die Römer unterdrückten sie nämlich. Und sie wussten, dass sie hier nicht alleine rauskommen. Sie erwarteten einen König, sehnsüchtig erwarteten sie einen König. Diesen König, der in Sacharja beschrieben wurde. Sie erwarteten jemand, der sie befreit von den Römern, der ihnen vielleicht ein jüdisches Großreich schafft und neue Gesetze erlässt. Jemanden, der Rettung bringt. Und da passt doch dieser Jesus perfekt in diese Zeit. Jemand, der Wunder über Wunder tut, der ganz persönlich mit den Menschen wird, der Lazarus von den Toten auferstehen lassen hat. Der passt doch perfekt. Irgendwie hat er doch ja so eine Kraft in sich. Der kann uns da rausholen. Vers 38 passt auch wieder perfekt. Der erste Teil, gepriesen sei der König, der kommt im Namen des Herrn. Es ist sogar einer von Gott gesandt. Der wird uns doch jetzt aus unserem Schlamassel rausholen. Der schafft das. Der wird uns von den Römern befreien. Tatsächlich war genau für diese Leute heute ein trauriger Tag. Denn Jesus starb einige Tage später am Kreuz. Er hat sie also nicht befreit. Schade. Fehlalarm? All das Loben umsonst? Ich meine, wenn er stirbt, dann wird er uns ja jetzt auch nicht von den Römern befreien. Aber wenn wir weiterlesen, den Vers von eben, dann sehen wir, warum die Masse Jesus lobt. Friede im Himmel und Ehre in der Höhe. Hier heißt es Frieden im Himmel und Ehre in der Höhe. Ich dachte, Jesus soll Frieden hier auf Erden wiederherstellen. Wäre es nicht viel besser, wenn er uns einfach von den Römern befreit? Dann wäre doch alles einfacher. Aber vielleicht sieht Jesus einen viel größeren Konflikt. Etwas, was über all dem steht, was unsere weltlichen Umstände hier sind. Jesus hat uns auch Gesetze gegeben. Es gibt aber einen Unterschied zu königlichen Gesetzen. Sie ändern sich nicht. Gott verfolgt uns nicht, wenn wir sie nicht halten. Aber sie haben trotzdem ewige Konsequenzen. Es ist unsere Rebellion gegen diese Gesetze, gegen Gott. Jesu Auftrag war und warum er nach Jerusalem kommt, war nicht weltlicher Frieden. Jesu Auftrag war, am Kreuz zu sterben und nach 3 Tagen wieder aufzustehen, damit er für all unsere Schuld bezahlen kann, damit wir ohne Fehler vor Gott treten können und wieder Gemeinschaft mit ihm haben können. Es gibt nur diesen Weg durch Jesus. Er hat den ultimativen Friedensvertrag für uns geschlossen. Er kam auf einem Esel, damit er nicht Frieden in der Welt schließt, sondern er kam, damit er Frieden mit Gott schaffen kann. Weil was bringt uns all der Friede auf der Erde, wenn wir mit unserem Schöpfer im Konflikt sind? Nun denken wir uns, okay, verstanden, Jesus ist für was anderes gekommen. Ist doch alles super, oder? Eigentlich, ich meine, er hat uns den Frieden gebracht. Ist doch, dann muss doch alles gut sein. Ich komme zum nächsten Punkt, warum heute ein trauriger Tag ist. Kennt ihr das? Ihr verbringt Zeit mit einem Freund oder mit eurem Kind, und ihr merkt, dass es so in eine richtig falsche Richtung läuft. Ihr merkt einfach, oh, der macht sowas falsch. Ich weiß, wenn er das jetzt weitermacht, das wird richtig Konsequenzen mit sich ziehen. Aber egal, was du sagst und wie sehr du auf diese Person einredest, es bringt irgendwie nichts. Weil die andere Person vielleicht auch das Gefühl hat, du bist irgendwie neidisch, was sie tun, du willst sie nur runtermachen, du wertschätzt sie gar nicht. Solche Situationen sind einfach traurig. Wenn du eigentlich nur helfen willst, aber der Gegenüber gar nicht versteht, warum er die Hilfe braucht. Ich frag mal, wem ist das schon mal passiert? Wer hat schon mal so einem Kumpel oder seinem Kind gern sagen würden, dass da voll was falsch läuft, aber es bringt eh nichts? Es ist wirklich traurig, oder? Man könnte wirklich manchmal einfach nur trauern. Jesus ist das hier auch passiert. Wir lesen weiter, um herauszufinden, warum das Jesus passiert ist. Als er näher kam und die Stadt vor sich liegen sah, weinte er über sie und sagte, wenn du wenigstens heute noch erkennen würdest, was dir den Frieden bringt, doch du bist blind dafür. Jesus weinte. Warum? In doch einer so schönen Situation. Er wird hier gelobt, gefeiert, gepriesen, er ist der König. Warum weint er denn jetzt? Ihm wird der rote Teppich ausgerollt. Und er weint? Was wichtig ist und was mir vielleicht als erstes in den Kopf gekommen ist, Christus weint nicht aus Selbstmitleid. Er wusste, was auf ihn zukommen wird. Er wusste, dass wenn er in diese Stadt einzieht, dass das seinen Tod bedeuten würde. Schon vorher sagt er seinen Jüngern, der Menschensohn wird bald in der Gewalt von Menschen sein und die werden ihn töten, aber am dritten Tag wird er auferstehen. Er wusste, was ihn erwartet. Er wusste, dass er angespuckt wird, dass er verhöhnt wird und gefoltert wird und dass er sterben muss. Aber er weint nicht darüber. Er weint nicht aus Selbstmitleid. Aber worüber weint Jesus denn? Er weint über Jerusalem. Und warum tut er das? Weil sie den Messias nicht erkannt haben. Sie haben nicht erkannt, mit welcher Intention er zu ihnen kam. Sie haben nicht erkannt, was für einen Frieden er bringt. Ewigen Frieden. Sie haben gehofft, dass er kurzweiligen Frieden bringt, der eh verjährt. Und sie haben es so wenig erkannt, dass sie später schrien, kreuzige ihn. Die gleichen Menschen, die ihn vorhin gelobt haben, schreien später, kreuzige ihn. Und sie werden ihn verabscheuen, wenn er dort am Kreuz stirbt. Es waren nicht Tränen des Selbstmitleids, sondern des Mitleids. Weil sie nicht erkannt haben, wer Jesus ist. Sie haben nicht das Weite gesehen. Wie weint Jesus eigentlich? Das ist für mich auch immer wichtig, wenn irgendwo steht, dass jemand weint, ob er eine Träne verliert oder ob er schluchzt vor Trauer. Das Wort, was wir hier für weinen sehen, ist ein Beweinen. Ein Klagen, ein Weinen aus tiefem Schmerz. Hier ist eine tiefe Trauer in Jesus. Quasi eine Wehklage. Ein sehr altes Wort und kompliziert, aber ich erkläre mal, was das für ein Wort ist anhand dem Volk Israel. Auch habe ich gehört die Wehklage der Israeliten, die die Ägypter mit Frondienst beschweren und habe an meinen Bund gedacht. Hier weinen die Israeliten, weil sie einfach nicht der Sklaverei der Ägypter entkommen können. Sie kommen da nicht raus. Sie sind Sklaven. Sie haben einen sehr tiefen Schmerz darüber, dass sie nicht frei sind. Doch Gott kennt seinen Bund und sagt, ich werde euch befreien. Auch Jesus ist hier traurig, aber nicht, weil er nicht weiterkommt, sondern weil wir nicht erkennen, dass wir nicht weiterkommen. Weil wir nicht erkennen, dass Jesus uns aus der Sklaverei der Sünde befreien muss. Wir können nämlich nicht aus eigener Kraft aufhören zu sündigen. Aber Jesus ist am Kreuz gestorben, um dies zu beseitigen und uns vor Gott reinzuwaschen. Was Jesus hier tut und warum er weint aus voller Liebe und aus vollem Mitleid zu Jerusalem und zu jedem Einzelnen, der heute hier ist. Er weint über sein verlorenes Volk. Er schluchzt und ist voller Schmerz, weil das Volk nicht erkannt hat, mit welcher Intention Christus kam. Er weint, weil er dich liebt und du seinen Frieden noch nicht gefunden hast, weil du den Messias nicht erkannt hast. Wir kommen zum dritten Punkt. Du entscheidest. Ist heute ein trauriger Tag? Es kommt für dich eine Zeit, da werden deine Feinde einen Wall um dich bauen. Sie werden dich belagern und dich von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich und deine Bewohner niederwerfen und in der ganzen Stadt keinen Stein mehr auf dem anderen lassen, weil du die Gelegenheit, in der Gott dich besuchte, verpasst hast. Jesus macht hier was richtig Spannendes. In all seiner Trauer und dem Schmerz, den wir uns eben angeguckt haben, und in all dem Lob, Verheißung aus. Eine Verheißung, die eigentlich typisch war für Propheten aus dem Alten Testament. Ich nehme uns mal mit in eine kleine Geschichtsstunde. Circa 70 nach Christus herrscht ein ganz großer Bürgerkrieg in Jerusalem. Es tobt wirklich und es herrscht nur Streit unter allen. Aber das Gute daran ist, die Juden haben gerade die Römer vertrieben aus Jerusalem. Da haben wir es doch. Die brauchten Jesus gar nicht. Die haben die Römer doch von selbst befreit. Die brauchten Jesus nicht. Aber nein, so hört die Geschichte nicht auf. Titus, ein römischer General, hatte von ganz oben den Auftrag, mit allen Mitteln Jerusalem zu vernichten. Was tat er? Er umzingelte Jerusalem und die ganze Infrastruktur brach zusammen. Nach und nach hatten sie immer weniger Essen und dadurch, dass sowieso ein Bürgerkrieg tobte, haben sie sich quasi selber umgebracht. Und in dieser Schwachheit ist er immer mehr eingerückt und hat keinen Stein mehr auf dem anderen gelassen. Jeder wurde getötet und sogar der Tempel wurde vollständig zerstört. Es ist eins zu eins eingetroffen, was Jesus hier sagt. Sie werden von den Feinden umzingelt. Sie werden die Stadt und seine Bewohner niederwerfen. Und kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Aber warum passiert das? Weil du die Gelegenheit, in der Gott dich besuchte, verpasst hast. Weil Jerusalem ihn verhöhnt hat, ihnen weltlicher Frieden wichtiger war als der Frieden mit Gott. Die Folge für Jerusalem, dass sie den Messias nicht erkannt haben, war hart, aber gerecht. Denn sie haben den Frieden, den Jesus angeboten hat, missachtet und den Friedensvertrag zerrissen. Sie wollten nichts davon hören. Das Schlimme daran ist aber nicht, dass Jerusalem zerstört wird, sondern das Schlimme und warum Jesus auch weint, war nicht die Fassade, nicht die schönen Mauern, nicht der schöne Tempel. Es war jede einzelne Seele dieser Menschen, die Jesus in der Ewigkeit nicht sehen wird. Bist du das? Vielleicht bist du ja wie die Pharisäer in Vers 39 und 40. Die wollen, dass das Jubeln aufhört. Sie meinen, ihre eigenen Werke würden ausreichen. Oder du bist doch gar nicht so schlecht. Ich brauche diesen Jesus doch nicht. Ich schaffe das schon. Oder es ist dein Stolz, der dich aufhält, Gott näher zu kommen. Denn Jesus Christus nachzufolgen bedeutet, sich Fehler einzugestehen und zu erkennen, dass man ohne ihn nicht weiterkommt. Und das sollte jeder Christ immer wieder neu machen. Und nicht nur jeder Christ, sondern jeder, der noch nicht Christus nachfolgt, sollte sich auch immer wieder bewusst machen, dass er Christus braucht. Christus ist der einzige Weg. Vielleicht klopft er schon länger bei dir an, aber an dem Tag, an dem Gott dich besuchte, hast du die Gelegenheit verpasst. Wisst ihr, wäre Jesus nur traurig gewesen, dann könnte es uns völlig egal sein. Würde diese Stelle ab Vers 42 aufhören, dann könnte es uns ganz egal sein, dass Jesus weint. Das hört sich sehr hart an, aber dann, es wäre egal. Aber er ist traurig, weil es eine Konsequenz für jeden Einzelnen von uns gibt, wenn wir den Messias nicht erkennen. Es ist die Hölle. Die volle Losgelöstheit von Gott. Das nichts mehr, was uns erfüllen kann. Es ist die Abgeschiedenheit von der Freude, die Abgeschiedenheit von Frieden. Die Entscheidung ist wichtig. Die Entscheidung zählt ewig. Oder du stehst schon länger im Glauben und der Heilige Geist mahnt dich wegen einer bestimmten Sünde oder einem Bereich, den du nicht abgeben kannst. Vielleicht wäre dies auch ein Schritt, auf Jesu Trauer zu antworten und sagen, Herr, ich gebe mich wieder ganz hin. Ich sehe das alles ein bisschen so wie bei der Verheißung des Esels. Wir haben ja gelesen, dass in Sacharja 9, Vers 9 steht, dass ein König nach Jerusalem kommen wird auf einem Esel. Aber die Jünger haben das gar nicht erkannt, dass das jetzt hier eine Verheißung ist. Sie haben erst nach Jesu Tod verstanden, ey, stimmt, da war ja was mit dem Esel. Und das passt ja alles. Doch sie erkannten Jesus vor ihrem Tod. Jesus hat auch viele andere Verheißungen gemacht und sie konnten dadurch erkennen, wer Christus ist. Aber vielleicht hat Jesus auch bei dir schon öfter angeklopft. Vielleicht war er schon öfter an deinem Herzen und du quälst dich nur, weil er dich schon quasi nervt. Du musst Christus nur annehmen. Du musst dich nicht verändern, nicht irgendetwas in den Griff bekommen. Einfach sein Geschenk annehmen. Einfach voller Demut zu ihm kommen und sagen, Herr, ich möchte den Friedensvertrag unterschreiben. Nun stelle ich dir die Frage, ist heute ein trauriger Tag? Du entscheidest. Ich fasse zusammen. Wir haben gelernt, dass Jesus ein wunderbarer König ist. Ein König, der vielleicht nicht typisch ist, aber der einen ganz anderen Fokus auch hat als ein normaler König. Ein König, der nicht Frieden auf der Welt herstellen will, sondern ewigen Frieden mit Gott. Und wir haben gelernt, dass Jesus kommt aus voller Liebe zu uns. Für jeden persönlich und dass uns nichts mehr von dieser Liebe trennen kann. Aber wir haben auch den Kontrast gesehen. All der Jubel bringt nichts, wenn man sein Ziel nicht versteht. Jesus ist voller Schmerz, wenn du in die falsche Richtung läufst. Wenn du nicht in seine Arme läufst und verstehst und ihm sagen kannst, Herr, ich brauche dich, ich komme aus dieser Sklaverei nicht mehr heraus. Und wir haben gelernt, dass dieses Weglaufen Konsequenzen hat. Jesus besucht uns immer und immer wieder, doch wenn wir ihn nicht an uns heranlassen, wenn wir immer abblocken, wenn wir nicht erkennen wollen, dass er der Messias ist, der Rettung bringt, Dann muss ich leider meine Aussage am Anfang der Predigt bestätigen. Ja, heute ist ein trauriger Tag. Aber ich kann dir Mut zusprechen. Das muss nicht so bleiben. Das Angebot steht ewig. Jesus Christus ist für deine und meine Sünden am Kreuz gestorben und hat den Tod besiegt, indem er wieder auferstanden ist. Er bringt Rettung. Und wenn du gerade demotiviert bist oder keine Kraft hast, kannst du dir immer vor Augen führen, dass dieser liebende Gott für dich gestorben ist, aus Liebe. Er erweist uns Liebe, die wir nirgendwo anders bekommen können. Also stelle ich dir wieder die Frage: Ist heute ein trauriger Tag? Du entscheidest. Ich möchte noch zum Abschluss beten. Ihr könnt gerne aufstehen. Und Herr, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns ganz genau zeigst, dass du uns liebst. Dass du uns ganz genau zeigst, dass wir dich brauchen. Und dass du uns ganz genau zeigst, dass wir das nur annehmen müssen. Herr, es steht nichts zwischen uns mehr, als dass wir dir das Ja geben müssen. Herr, ich bitte dich, dass du die Gemeinde, die Besucher, alle jetzt heute segnest. Dass du zu jedem Einzelnen sprichst und an seinem Herzen arbeitest und dass du neue Jünger machst, Herr. Dass tiefer Schmerz, Sturheit oder Stolz nicht im Weg stehen, dich anzunehmen, sondern dass du jedem Einzelnen deine Demut ins Herz legst. Ich danke dir, dass es noch nicht zu spät ist, dich anzunehmen. Herr, ich bitte dich, dass du heute aus dem traurigen Tag einen schönen Tag machst. Amen.